Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, heute möchte ich nicht über etwas sprechen, sondern ich möchte mit euch über und mit jemandem sprechen. Also diejenigen, die den Küchenherde-Podcast schon ein bisschen verfolgen, mich ein bisschen verfolgen, die, ihr wisst ja, bei mir gibt es dann im Küchenherde-Podcast immer so Mehrwert, Content, Inhalt, also immer irgendwie was, was man mitnehmen kann und soll. Das ist der Hintergrund. Soll natürlich auch heute so sein, aber heute soll sich alles um einen ganz besonderen Menschen drehen. Und heute spreche ich mit einem Mann, der, ja, ich würde sagen, den Traum vieler Gastronomen lebt. Vom Tellerwäscher zum erfolgreichen Gastro-Unternehmer. Rasmus Sternholm, Unternehmer, Keynote-Speaker, Autor und Gastgeber, hat mit Base Coffee ein innovatives Gastronomiekonzept entwickelt, mittlerweile mehr als 10 Standorten und über 200 Mitarbeitenden und nutzt heute moderne Technologien, um seine Betriebe optimal für die Zukunft zu rüsten. Ja, und ich durfte mich persönlich davon überzeugen, aber dazu später mehr. Und in seinem Buch Vom Tellerwäscher zum Gastrounternehmer teilt er seine Erfahrungen und gibt wertvolle Einblicke für alle, die in der Gastronomie erfolgreich sein wollen oder werden wollen oder noch erfolgreicher werden wollen. Und besonders spannend finde ich, wie Rasmus mit den kommenden Herausforderungen, also alles das, was jetzt demnächst bei uns auf der Agenda steht, mit den Herausforderungen wie zum Beispiel dem 15-Euro-Mindestlohn umgeht und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt. Rasmus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast.
Danke, Markus. Schön, dass ich bei dir sein darf. Wir kennen uns schon so lange und so lange habe ich mir oft schon gedacht, eines Tages wird es Zeit, eines Tages schaffen wir das auch mal. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Unglaublich.
Ja, es war tatsächlich überfällig. Ich weiß noch, wo wir, ich glaube, das war so 2019 oder 2020 haben wir telefoniert. Ich war gerade unterwegs zu Pionierhaus im Auto und wir wollten dort, einen Workshop besprechen oder so. Und da haben wir telefoniert das erste Mal und es ist tatsächlich jetzt schon 5 Jahre her und jetzt haben wir es erst geschafft.
5 Jahre her. Denk mal zurück. Wow. Da hatte ich erst einen Base Coffee.
Ja, was uns tatsächlich verbindet, uns beiden, du hast ja begonnen, ich meine, das war 2016, und das war in Iserlohn mit Base Burger. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Tatsächlich. Iserlohn haben wir 2017 eröffnet. Bei 2018 Sommer ging es dann los. Iserlohn, ja tatsächlich. Also wir haben den ersten Laden haben wir in Bochum Wattenscheid aufgemacht. Am Lünen bei Dortmund, kennst du? Und dann kam erst Iserlohn. Und Iserlohn, das war der Laden, wo ich selber rein bin. Also ich war Koch, ich war Kellner, ich war Barkeeper, das war mein Laden. Ich war der Herr des Hauses.
Der typische Gastgeber halt, ne?
Ja, genau, voll. Und Iserlohn kennst du gut, oder was?
Ja, ich war ja gestern bei euch und da habe ich ja auch gesagt, ja, wir im Sauerland, wir würden sagen, mein lieber Herr Gesangsverein. Und rate mal, wo im Sauerland?
Nee, in Iserlohn.
Ja, Iserlohn und Menden, das ist so meine Hut, da bin ich aufgewachsen früher.
Krass, Respekt, okay.
Respekt, heißes Pflaster. Rasmus, bevor wir jetzt so tiefer in die aktuellen Geschehnisse einsteigen und schauen, was ist jetzt heute oder was machst du heute und was denkst du, was so in Zukunft passieren wird, wie hat das alles angefangen? Kannst du ein bisschen erzählen, uns einmal abholen und du hast dein Buch genannt, Vom Tellerwäscher zum Gastrounternehmer. Warst du tatsächlich mal Tellerwäscher? Wie hat das angefangen?
Ja, das hat sehr, 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 sehr früh angefangen. Du musst dir vorstellen, ich bin ja, heiß ja Rasmus, das ist jetzt kein typisch deutsch-österreichischer Name, sondern ich bin ja gebürtiger Däne, ich bin auch immer noch Däne, ja, ich habe einen dänischen Pass. Und ich bin als 3-Jähriger mit meinem Papa, der war früher Reisebusfahrer und ist halt, wie es halt so war in den 80er Jahren oder 70er, 80er Jahren, mit den dänischen Touristen mit dem Reisebus nach Österreich gefahren, ins letzte Dorf nach Saalbach-Hinterglemm, so, wo es dann auch nicht mehr weitergeht. So, und da hat er die Touris abgebracht und am Ende hat er sich da in eine Hotelierstochter verliebt, ne? Und irgendwann hat er gemeint, Rasmus, du musst mit, wir ziehen um. Ich habe eine neue Mama für dich. Und so war ich plötzlich im kleinen Dorf Saalbach mit 3000 Einwohnern, aber touristisch halt. Alles geht, da geht es nur um Tourismus. So. Und da hieß es so, das ist die Oma, das ist der Opa. Und was haben die? Ja, die haben ein Hotel und da müssen wir alle arbeiten. So, und da war es halt so, was kannst du? Du kannst kein Deutsch, du verstehst nichts. Aber ja, wie es halt so ist, du wächst da auf, du lernst mit den Einheimischen sofort die Sprache. Und das war überhaupt kein Problem für mich.
Wie alt warst du da?
In Österreich bin ich als Dreijähriger. Dann bin ich ja auch sofort in den Kindergarten, Grundschule. Und dann war es eigentlich schon so, dass man nach der Schule, meine Mama hat ja dann, also meine Stiefmutter, aber ist für mich meine Mama, bin ich ja immer nach der Schule dann in den Betrieb. Und im Betrieb war halt immer zu tun. Kannst du dir ja vorstellen, wie das früher war. Ne? Da war ja Hotel und à la carte und die Oma hat gekocht, der Opa hat serviert und der Onkel hat serviert und so. Einfach ein Familienbetrieb. Und wir haben dann oft halt Besteck poliert oder ich musste halt noch spülen. So. Nicht so Bock, was halt machen müssen. Ne? So ist das halt einfach. Ne? Und da war auch keine Frage, ob heute Feiertag ist oder was auch immer. Weihnachten, Silvester hast du eigentlich immer mit angepackt. Ne? Hat mir nicht geschadet. Ich kann es ja eh nicht anders. Also ich will da überhaupt nichts nachtrauen, gar nichts. Ne? Aber so war das halt. Aber in so einem Tourismusort ist irgendwie jeder so drauf. Gearbeitet wird, solange Arbeit ist. Gejammert wird sowieso nicht. Und erst dann, als ich meine Ausbildung starten wollte, war so die Frage, was will ich mal werden? Und dann stehst du da mit 15, 16 Jahren und sagst, boah, was will ich mal werden? Boah, so Grafikdesigner wäre cool, Fotograf wäre cool oder Modedesign wäre geil, sowas wäre geil. Ja, in Saalbach, genau. Hier guck ich mal um, hier sind nur Touristen und hier gibt es 40.000 Gästebetten und alle leben davon. Also was wirst du? Du wirst Koch. Also habe ich eine Kochausbildung angefangen.
Ah, eine ganz klassische Kochausbildung auch.
Ja, Kochkellner hieß es tatsächlich. Aber am Ende tatsächlich als Koch abgeschlossen. Das hat mir einfach mehr getaugt in der Küche. War ein rauer Ton. Ja? Also muss schon sagen, war nicht immer witzig. Ich war in einem Hotel, Altmodell damals. Das war das Größte. Hatte ein Sterne-Restaurant mit dabei. Und da waren 20 ausgelernte Köche, überall aus Deutschland, Wien, überall her. Und du warst der einzige Azubi. Das hast du gespürt. Brauchen wir nicht reden. Ne? Mama hat immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herjahre. Buh, nicht jammern, arbeiten. So. Und dann bist du halt da durchgezogen. Aber manchmal hat es mir schon eine Träne hier. Die musste ich schon runterdrücken. Ne? Du weißt es selber.
Ich verstehe das so sehr. Ging mir ja genauso. Ich habe auch Koch gelernt, bin auch in eine Gastrofamilie reingeboren. Und für mich war dann auch der Weg. Ich hatte jetzt keine 20 Köche, wo ich als Azubi gearbeitet hatte, aber es waren irgendwie 6 oder 7 und ich glaube, da ist es dann immer wichtig, gerade in der Vergangenheit, das ändert sich ja Gott sei Dank alles heute, bin ich ja froh drum, aber in der Vergangenheit, wenn man sich selbst so sein Wesen bewahrt, was man so mitbringt, was du mitbringst, was ich auch mitbringe und dann nicht irgendwo auf den gleichen Zug aufspringt, dann ist das okay und man wird unheimlich resilient und entwickelt Abwehrkräfte, die sonst kein Mensch hat.
Aber da sagst du ganz was Wichtiges. Für mich waren die ja früher immer so die Stars in Weiß, ne? Die Köche, die Götter in Weiß, wie man sagt. Aber dieses Bild, dieser Traum von denen, der ist so wie so Seifenblasen zerplatzt einfach. Weil je mehr ich die kennengelernt habe, umso mehr habe ich gemerkt, so werde ich auf gar keinen Fall werden.
Genau.
Ja? Also die meisten waren entweder Alkoholiker, alle waren irgendwie familiär geschieden, sehen ihre Kinder nicht. Da gab es ja nur Theater, ne? Und manche waren auch anderen Suchtmitteln nicht abgeneigt. Ne? Dann habe ich gesagt, no way. So, also wenn du jetzt echt in der Gastro bleiben willst oder in dieser Liga der Köche so richtig, so gehst jetzt in Sterneniveau, du willst richtig voll Gas geben, Karriere machen, boah, dann habe ich gemerkt, ey, die Jungs, die sind alle Choleriker, die sind fertig, ich will so nicht enden. Ne? Und dann habe ich mich aber auch umentschieden und bin nach meiner Ausbildung noch ein bisschen auf Saison gegangen, noch ein paar Betriebe durch. Hatte dann echt schon keinen Bock mehr auf Küche, hatte echt so die Schnauze voll. Gerade, du weißt ja, 70, 80 Stunden Woche gearbeitet, interessiert keine Sau. Hat auch keiner gefragt. Arbeitszeitgesetz, wen juckt's? Ne? Das war halt so, 90er Jahre, scheißegal. Ne? Und dann habe ich, tatsächlich bin ich mal raus, kurz raus, und habe dann auf der anderen Seite, also quasi auf der Lieferantenseite gearbeitet. Und habe ich mich aber entschieden, in die Handelsgastronomie zu wechseln. Weil ich wollte dann irgendwie doch Karriere machen in der Gastronomie, aber mit dem Hintergrund, wie schaffst du es in der Gastronomie, langfristig erfolgreich zu sein? Und da habe ich gesehen, mit Systemgastronomie war damals echt ein Schimpfwort. Weißt du selber, du als Koch gehst in die Systemgastronomie, boah, die haben dich angeschaut und so, also jetzt hast du wohl alle Tassen nicht mehr im Schrank, oder was ist los mit dir? Weil McDonald's war das einzige Begriff, was sie mit Systemgastronomie verbunden waren. Da meinten die, jetzt kochst du dann McDonald's oder was kochst du jetzt? Ne? Und das habe ich gesagt, ich habe damals schon erkannt, nee, ich glaube, dass die Systemgastronomie die Zukunft sein wird. Weil diese Spreu vom Weizen sich so trennt. Ne? Es gibt entweder die absolut High-End, Fine Dining, hochbezahlte Gastronomie, die richtig teuer ist, Fine Dining. Oder du musst ein System aufstellen, das preisaggressiv ist, aber auch die Drehung und die Systeme hinbringt und den Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, hier auch langfristig zu bleiben und Karriere zu machen. Und dieses klassische Wirtshausgastronomie, so, ja, du musst halt arbeiten und mich interessiert es nicht, wie viele Überstunden und was weiß ich. Also da habe ich schon gemerkt, boah, ich habe so Sorge, ob das Zukunft hat. Das war schon in den 90ern, ne?
Ja, und man muss ja immer mitberechnen, gerade in so einer Familiengastronomie, dort hast du wesentlich geringere Personalkosten. Also du hast ja nie ein vernünftiges, ordentliches, darstellbares, vergleichbares wirtschaftliches Gerüst, wo du dann halt auch deine Preise drauf kalkulieren kannst. Weil entweder hast du keine Personalkosten, weil die ganzen Familienmitglieder, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, kein Geld verdienen. Oder du machst irgendwas, und das kennen wir aus der Vergangenheit auch, machst irgendwas an der Kasse vorbei, ja super, das musst du nicht versteuern. Und dann hast du auch wieder eine ganz andere Wirtschaftlichkeit. Also viele Sachen, die dann einfach wirtschaftlich auf lange Sicht nicht tragbar waren. Und ich finde dieses Thema Systemgastronomie, mittlerweile haben ja alles verstanden, Systemgastronomie ist nicht McDonald's, sondern es ist einfach eine systematische, prozessorientierte Gastronomie. Und ich glaube, langfristig, unsere Branche hat eine sehr geringe Marge. Also wenn man sich das mit anderen Branchen anschaut, da bleibt häufig mehr hängen. Und deswegen müssen wir genauer darauf achten, wo geben wir unser Geld aus, wie gestalten wir unsere Prozesse. Und System führt einfach dazu, Prozesse führen dazu, dass mehr am Ende des Tages übrig bleibt und ich nicht irgendwo nur mit 3% arbeiten muss und dann irgendwie alles davon bezahlen muss. Und deswegen ist das für mich genauso, wie du sagst, die Zukunft.
Ja, so war es auch bei mir. Und ich wollte ja selber vorankommen. Ich wollte Karriere machen, aber ich wollte in der Gastronomie bleiben. Und das habe ich dort wirklich geschafft. Ich habe da ganz normal angefangen als Koch, Teilzeit sogar. Die hatten mir keinen Vollzeitvertrag gegeben. Also ich gesagt, dann bin ich abends noch aushelfen gegangen in den anderen Individualgastronomiebetrieben, habe da noch ausgeholfen. Im eigenen elterlichen Betrieb wollte ich nicht, ja, weil ich konnte mir nicht vorstellen, zusammen mit meinen Eltern Betrieb zu immer Konflikt gegeben. Somit habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, ich mache mein eigenes Ding. Und bin dann tatsächlich 13 Jahre lang in der Firma gewesen, habe da quasi vom Teilzeitkoch, dann irgendwann Küchenchef, dann Restaurantleiter, hast deinen eigenen Betrieb führen dürfen. Und da wurdest du halt zum ersten Mal mit BWA auseinandergesetzt, mit Zahlen, mit all diesen Themen, wo du dann gesagt hast, so, aha, so schaut eine BWA aus. Und worauf muss ich jetzt da achten? Und wie komme ich jetzt da auf die Vorgaben und so? Und da wurde halt für alles eine Vorgabe erstellt. Es gab für alles eine Vorgabe. Und die musstest du erreichen. Da warst du halt auch auf Kurs. Und da war ich dann sehr schnell sehr gut darin. Und dann wurde unsere Filiale auch immer die Nummer 1. Also wir waren einfach bei 40 Restaurants, waren wir immer die Besten, immer vorne dabei. Und habe da viel gelernt. Und das war natürlich das Sprungbrett, Gebietsleitung zu werden. Und durfte dann 14 Restaurants führen in Westösterreich. Ja, das war dann echt cool. Da warst du dann auch nicht mehr am Herd. Ne? Also du bist dann irgendwann vom Herd in die Managerrolle geschlüpft. Ich weiß noch, wie damals habe ich sogar eine Krawatte getragen. Würde ich halt nie wieder machen. Ne? Aber damals war das halt irgendwie so, naja, jetzt bist du Gebietsleiter, also jetzt musst du eine Krawatte tragen und einen Anzug tragen. Also, warst du noch voll jung, ey. Das musst du mal vorstellen. War ich vielleicht 27 oder so?
Meine erste Krawattenerfahrung. Das war nicht meine erste Krawattenerfahrung. Ich glaube, die war irgendwann im familiären Bereich, aber meine erste Krawattenerfahrung im Business, das war ein Praktikum. Da war ich irgendwie Anfang 20, habe ich ein Praktikum bei der Aramark gemacht in München, ich weiß das noch wie heute, im Europäischen Patentamt. Und dann war der Betriebsleiter, die hat eine Kleiderordnung. Also die hatten alle einheitliche Kleidung, Servicekräfte, Küchenmitarbeiter und natürlich auch die Betriebsleiter. Und der damalige Betriebsleiter, ich habe den auch noch vor Augen, das ist jetzt über 20 Jahre her, habe den noch vor Augen, wie als wenn es gestern gewesen wäre. Und ich konnte keine Krawatte binden damals. Hatte ich echt Schwierigkeiten mit. Habe dann irgendwann gedacht, okay, steckst du in die Tasche, kriegst du nicht hin. Und dann habe ich mir meinen ersten Anpfiff noch vor Arbeitsbeginn von meinem Betriebsleiter damals abgeholt im Praktikum und ja, ob ich denn keine Krawatte binden könnte. Und ich sollte, wenn ich doch, will ich denn Betriebsleiter werden oder was will ich denn eigentlich werden? Also so hat er mich angefahren. Und seitdem habe ich auf meinem Smartphone, und diese App habe ich auch schon wahrscheinlich seit, keine Ahnung, seitdem ich ein Smartphone habe, habe ich diese App auf meinem Smartphone und das ist AppTie oder so. AppTie. Ja, genau. Die würde ich auch niemals löschen.
Nee, aber tatsächlich, aber das war dann halt damals so. Und dann Gebietsleitung gemacht und dann kam irgendwann ein Anruf aus Deutschland. Also ich war noch voll der Österreicher, ne? Also so, da habe ich auch nicht so gesprochen, wie ich heute spreche. Ne? Also ich musste erst die deutsche Sprache lernen, als ich nach Deutschland kam, weil ich habe voll im österreichischen Dialekt geredet, komplett. Ne? Also so, ey, musst Mistkübel ausladen und geh weiter jetzt, jetzt gib mal Gas und so, was das, wo man geredet hat. Ne? Also brutal. Und dann kam ich nach Deutschland, weil wir haben gesagt, hey, wir haben da 30 Betriebe, die laufen nicht ganz so geil wie in Österreich. Wir brauchen da mal Struktur. Wir müssen da jetzt alles auf eine Linie bringen und so weiter. Und das scheint ja bei mir in Westösterreich super zu funktionieren. Let's go. Und ich habe gesagt, boah, zu die Deutschen auf gar keinen Fall. Na, also bis deppert, das tue ich mir nicht an. Ne? So, ich konnte mir nicht vorstellen, wie man in Deutschland überhaupt arbeitet, die Mentalität und so weiter. Die Österreichische kannte ich durch und durch. Ich wusste genau, wie die ticken und wie da die Mentalität ist. Und, aber wie es so ist im Leben, weißt du, irgendwann ist es dann doch verlockt. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, dann mache ich das. Ja, dann bin ich tatsächlich nach Würzburg gezogen und habe den Job übernommen als Geschäftsführer für die gesamte Gastronomie. Deutschland und Schweden kamen dann auch noch dazu. Und dann haben wir noch Schweden in Malmö ein Restaurant eröffnet. Das war mega mit Schnitzel, Apfelstrudel, Kaiserschmarrn und so weiter. Das war echt mega. Und dann habe ich sehr, sehr viele Eröffnungen gemacht. Ja. Also Eröffnungen, Struktur, Standardisierung, endlich mal auch Personalentwicklung, also dass diesen Schulungsstandard endlich mal gleich wird und alle wirklich auch lernen, ergebnisorientiert zu arbeiten. Aber das hat mir, glaube ich, so das gegeben, was mir heute langfristig auch den Erfolg in der Selbstständigkeit bringt. Sonst, ich hätte mich nicht getraut, selbstständig zu machen. Sei ich dir ehrlich. Ich war eh immer dagegen. Ich rate es auch immer noch jeden fast ab. Ne? So Gastronomie, selbstständig, oha, solltest du dir echt sehr gut überlegen. Ne?
Ja, das war für mich damals ja auch ein Punkt. Also ich hatte ja gesehen, wie es in meiner Familie abläuft und wie viel die alle arbeiten mussten. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht als Koch und das hat mir grundsätzlich Spaß gemacht, aber die Köche waren halt Ärsche und es hat halt nicht Spaß gemacht. Ich habe zu keinem einzigen Koch, muss ich sagen, den ich damals als Chef, Chefin hatte, nee, ich hatte nur männliche Chefs, habe ich aufgeschaut. Also es war niemand von denen ein Vorbild. Die konnten geile Sachen machen auf dem Teller. Egal, ob es irgendwo in der Patisserie war oder dass die dann irgendwie was Tolles gekocht haben, konnten die alle, aber häufig waren Arschlöcher dabei und da habe ich zu keinem hochgeschaut. Ich habe später erst die ersten Vorbilder, die ich gehabt habe damals, wir hatten ja vorhin einmal kurz drüber gesprochen, die ersten Vorbilder zu den Menschen, zu denen ich hochgeschaut habe, das war dann, als ich dann ins Catering gegangen bin und dann für Betriebsverpflegung, Care Catering, da habe ich dann Chefs gehabt, Regionalleiter, Bereichsleiter, die dann auch Menschen waren, die einen an die Hand genommen haben, die das Thema Wertschätzung irgendwo auf dem Zettel hatten. Und also, weil ich nur sagen wollte, ich wollte auch nie selbstständig werden in der Gastronomie. Und es gab auch nie irgendjemanden in der Gastronomie, zu dem ich aufgeschaut habe. Absolut nicht. Null.
Nee, das ist schon interessant, ja. Also wenn du dann auch denkst, so, nee, Gastronomie, nee, alle gehen kaputt. Der Ruf war ja auch total ruiniert. Der war ja in Deutschland noch mehr ruiniert als in Österreich. In Österreich hast du noch das Glück, du hast gute Skigebiete, da funktioniert die Gastro noch und da guckt man hin, wobei Personalmangel war auch überall das Problem. Ne? Aber dann kommst du in Deutschland und so, wer geht denn bitte in die Gastro arbeiten? Das ist ja so das Allerletzte. Ne? Also das war echt harter Image.
Was ich so von außen wahrgenommen habe, in Österreich warst du dann Wirt, ja, aber Wirt, du warst wirklich Wirt. Und ich sag das so, wie ich das jetzt sage. Und in Deutschland war das wesentlich weniger angesehen als in Österreich.
In Frankreich ist es viel, viel höher angesehen, der Beruf allgemein. Ne? Also egal, ob du Koch wirst oder Barista oder Barkeeper oder was auch immer. Die haben noch Respekt vor solchen Leuten. Ne? Weil das ein Handwerk ist und weil das wirklich ein guter Beruf ist. Ja? Ich liebe den Beruf so oder so. Ne? Also davon braucht man nicht reden. Ich bin einfach durch und durch Gastronomie-Kind, klar, aufgewachsen. Aber ich habe halt die Schattenseiten gesehen, wie viele Leute daran kaputt gehen in der Gastronomie. Und davor hatte ich wirklich dann für mich eine Entscheidung getroffen und sagen, so will ich nicht enden. Aber ich würde trotzdem gerne in der Gastronomie bleiben. Ich will trotzdem auch erfolgreich werden und ich will auch Karriere machen. Und da hat mir dann tatsächlich die Systemgastronomie sehr viel beigebracht, was mir heute hilft in der Selbstständigkeit, meine Restaurants selber zu führen, zu eröffnen und auch auf Spur zu kriegen, sodass sie gesund sind, betriebswirtschaftlich sind, wir unsere Mitarbeiter immer bezahlen können, wir niemanden, weil wir halt, keine Ahnung, die Zahlen nicht im Griff haben oder das Konto ist leer, hups, können wir leider die Löhne nicht überweisen oder so, wie es halt oft ist bei anderen. Das geht bei uns alles gut, ja. Aber wie gesagt, Vorgaben, das war das A und O. Wir hatten für alles eine Vorgabe und da habe ich gesagt, das übernehme ich 1:1.
Aber das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Zum einen, dass wir uns jetzt irgendwie viele Jahre kennen und das immer irgendwo auf der Agenda hatten, wenn wir uns treffen, dass ich mich freue, dass du im Podcast bist, aber auch, dass man halt wirklich jetzt über dich spricht, weil du bist für mich ein angesehener Gastgeber mit deiner Frau zusammen. Die durfte ich ja auch gestern kennenlernen. Ihr macht das toll zusammen und ihr habt eine tolle Außenwirkung und ihr seid für viele da draußen, seid ihr einfach Vorbilder, angesehene Gastgeber und Gastgeberinnen. Das ist das eine, finde ich. Also, dass man diesen ganzen Respekt für dieses Berufsbild, das gewinnt man ja durch solche Beispiele wieder. Und auf der anderen Seite, wenn man da eine solide Gastronomie hat, egal ob man jetzt Burger verkauft, Kaffee, also ich spiele es jetzt einfach mal runter, egal was man verkauft, wenn man eine solide Gastronomie hat und dann seine Mitarbeiter ordentlich behandelt, ordentlich bezahlt und das Geld regelmäßig kommt. Ich wusste, wie häufig ich damals meinem Geld hinterherrennen musste und das dann im Umschlag irgendwie, solche Geschichten. Und wenn man halt so etwas so macht wie du und deine Frau, liebe Grüße an Sandra übrigens, auf jeden Fall, dann wertet man das Bild ja auch für die ganzen Mitarbeitenden auf und die nehmen das ja auch mit nach Hause und erzählen das. Und das ist ja so wichtig, ne? Das ist ja das Ding dabei.
Aber tatsächlich war mir das selber lange gar nicht so, überhaupt nicht bewusst. Ne? Das, was du gerade sagst, dass man eigentlich auch eine Außenwirkung hat und dass man vielleicht jetzt, klar, jetzt irgendwann mal, musst du ja schon bewusst sein, wenn du ein Buch schreibst und das verkauft sich 1000 Mal, dann irgendwann mal wissen die Leute vielleicht doch, wer ist denn der Rasmus eigentlich? Ja klar, das war ja auch immer die Idee, einfach mein Wissen zu teilen, anderen Gastronomen, vielleicht entweder bevor sie sich entscheiden, eine Gastro zu gründen, bitte lies erstmal, weil ich sag dir ganz klar, warum du es nicht machen sollst. Und wenn du es machen sollst, dann sage ich dir aber auch von vornherein, was du machen sollst, damit es wirklich auch am Ende die Rechnung aufgeht. Und da war mir das noch gar nicht so bewusst, weil weißt du, weiß selber, wie schwer es ist, Content zu produzieren. Ich hatte da nicht wirklich Bock dazu. Ne? Aber ich helfe gern. Also ich habe so gerne dieses Coachen oder anderen Leuten, andere Leute zu schulen, das liegt mir sehr. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsjob. Ja.
Du machst ja Gastromotion auch, ne? Also Gastromotion, das bist du. Kannst du mal erzählen, damit wir deine verschiedenen Persönlichkeiten einordnen können, also einmal als Gastgeber, dann natürlich als Autor, da habe ich auch gleich noch 1-2 Fragen zu deinem Buch, aber dann auch Gastromotion, da habe ich dich auf der einen oder anderen Bühne schon gesehen, aber es ist auch möglich, dass man dich anruft und sagt, okay, komm mal bitte rüber, kannst du uns mal ein bisschen unterstützen und uns vielleicht so einen kleinen Wink geben, wie wir das machen können.
Ja, genau, das ist ja das Thema. Die Idee ist es aber, online zu machen. Ich fahre dann nicht mehr durchs ganze Land. Das habe ich früher schon gemacht. Mittlerweile ist es einfach so, siehst ja selber, wie praktisch das ist. Du bist zu Hause, du kannst auf der Couch sein, du kannst bei dir im Betrieb sein.
Ich bin gerade auf der Couch, also.
Sehr geil. Ich auf den Link. Und dann können wir uns live 1:1 unterhalten und wir können genau dasselbe reden, als würde ich jetzt bei dir vor Ort auf der Couch sitzen. Das ist kein Unterschied. Der Vorteil ist halt nur das, dass wir es öfter machen können, dass wir es regelmäßig machen können und dass ich begleitend dazu auch einen Online-Kurs einfach gebaut habe, wo Step by Step diese Schritte, auf die du achten musst, drinnen sind, als selbstständiger Gastronom zum Beispiel. Ne? Und diese zwei Dinge biete ich an. Einmal, dass ich den selbstständigen Gastronomen wirklich helfe, betriebswirtschaftlich zu werden, aber auch mehr Zeit für sich, für seine Familie, wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen oder auch in der Skalierung. Und das Zweite, was ich immer anbiete, ist, wir trainieren die Servicekräfte vor Ort, damit die besser am Gast verkaufen, weil dieses, was darf sein, bitteschön und zu essen auch was, alles klar, bringe ich euch, das geht sich nicht aus. Also wenn du ein Full-Service à la carte Restaurant hast, müssen die Kellner müssen einfach lernen, wie man Empfehlungen ausspricht. Ja? Wie man dem Gast Lust auf etwas macht, wie man das Dessert, den Aperitif, den Digestif, den Espresso danach, das zweite Getränk oder eben eine Flasche Wasser dazu, damit sich der Durchschnittsbon oder einfach der Umsatz pro Gast um mindestens 3, 4, 5 Euro erhöht. Und wenn du dann rechnest, ja Moment mal, wir haben 100 Gäste am Tag, 3 Euro mehr, das wären ja jeden Tag 300 Euro mehr, ja, ohne mehr Kosten. Einfach nur, weil wir richtig gelernt haben, die Gäste richtig zu fragen. Und da versteckt sich natürlich viel Rhetorik und Fragetechnik dahinter, ein bisschen Körpersprache und vor allen Dingen auch halt Mindset. Man muss denen das erstmal oben beibringen, dass sie auch Gastgeber sind. Und wenn sie das verstanden haben, und das trainieren wir online mit denen. Also das klappt tatsächlich erstaunlich gut. Wir haben da über 150 Betriebe schon trainiert und muss sagen, das ist so das Steckenpferd von Gastromotion, das Service-Training. Und dann kommt halt dazu, dass wir natürlich auch den 1-zu-1-Training anbieten mit dem selbstständigen Gastronomen.
Wir packen den Link zu Gastromotion, den packen wir auch mal mit in die Shownotes. Jeder, der jetzt hier zuhört, kann sich dann mal reinklicken und mal auf der Website schauen. Und das Zweite, was ich fragen wollte zu deinem Buch, vom Tellerwäscher zum Gastrounternehmer. Was sind so die Kernpunkte? Oder erzähl mal so 1, 2 Sachen daraus, damit ich jetzt Lust bekomme, das zu kaufen und zu lesen.
Ja.
Ich bin ein Lesemuffel.
Das größte Ziel war, es war gar nicht so sehr, nur meine Geschichte zu erzählen. Natürlich ist die Geschichte am Anfang ein bisschen drin, damit man auch weiß, mit wem hat man es hier überhaupt zu tun. Aber am Ende ist dieses Buch tatsächlich, der größte Punkt ist, wie schaffst du es, dich selbst zu organisieren, dich zu strukturieren, um deine Produktivität zu erhöhen und es schaffst, dass dein Betrieb automatisiert läuft, dass du nicht den ganzen Tag da wie der Sklave im eigenen Unternehmen bist, sondern du hast dich ja irgendwann mal selbstständig gemacht, weil du wahrscheinlich eine Passion hast oder einen Traum oder ich habe Bock, was Cooles zu machen, hast eine geile Idee. Und irgendwann merkst du dann, fuck, ich bin wie der Hamster im Hamsterrad, ich renne und renne und ich arbeite und arbeite und arbeite. Und irgendwann macht es dann doch nicht mehr so viel Spaß. Ja, du machst Umsatz, ja, da bleibt vielleicht auch ein paar Euro über, aber du gehst dabei kaputt. Oder deine Familie leidet drunter, wie es bei allen halt so war, oder deine Gesundheit leidet drunter. Und genau das war bei mir ja auch. Iserlohn war so ein Punkt. Iserlohn aufgemacht, das war der dritte Betrieb. Ich Tag und Nacht da drinnen, voll kaputt, Frau schwanger, ich am Ende auch im Krankenhaus. Und da habe ich gesagt, aus jetzt, ich habe das doch mal gelernt, wie man Systeme baut, wie man Prozesse aufstellt und. Warum zum Teufel bist du jetzt der Gleiche? Bist selber in die Falle gefallen? Und ich sage, so aus. Und das musste halt wahrscheinlich passieren. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, nein, ich habe einen ganz klaren Bewerbungsprozess, ein Onboarding, Einarbeitungsprozess bis hin zum Zusperren und so weiter. Bei mir kann im Endeffekt jeder, auch wenn er keine Gastronomie-Erfahrung hat, alles lernen im Betrieb und am Ende den Betrieb selber führen. Die brauchen mich nicht dazu. Ja? Das ist alles fertig. Das ist alles produziert. Und das kann jeder lernen und dadurch kriegst du bessere Lebensqualität, wieder mehr Zeit für dich und hast vielleicht sogar auch Bock zu sagen, na Moment mal, dann könnte ich ja noch einen 2., 3., 4., 5., 6. Laden aufmachen. Ja? Und ab dann wird es schon interessant, ja? Weil dann ist es irgendwann nicht nur noch eine Selbstständigkeit, dann wächst dein Unternehmen und irgendwann baust du da vielleicht tatsächlich daraus eine Brand, eine Marke, wie jetzt auch bei Base Coffee, die plötzlich auch einen Wert hat, die dann wie bei uns über 10 Millionen macht, dann merkst du plötzlich, wow, jetzt habe ich ja doch was geschafft. Also, ja.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, wenn man jetzt über Systemgastronomie spricht, skalieren. Egal, ob es jetzt ein Laden ist, wo ich Burger verkaufe, egal, ob es ein Laden ist, wo ich Schnitzel verkaufe, es lässt sich grundsätzlich jedes Konzept skalieren. Also wenn du einen Betrieb hast, der läuft jetzt gut, der wirft auch noch gut was ab oder könnte vielleicht ein bisschen besser sein, egal. Aber wenn der Laden läuft und die Leute haben Bock auf diese Gastronomie und dann musst du dir nur ein bisschen im Inneren schauen, was dich angeht, deine Prozesse, was hast du für digitale Tools und wie machst du das überhaupt und wie lässt sich dieses Konzept skalieren? Weil das wird sicherlich auch in einer anderen Stadt oder in der näheren Umgebung irgendwo auch spannend sein für die Leute und wird unter Umständen, und die Wahrscheinlichkeit ist ganz groß, auch dort gut besucht werden. Ja, aber dafür muss ich erstmal gucken, damit ich da den ersten Betrieb, den ich habe, dass ich Systeme aufbaue, Prozesse definiere und das dann genauso als Schablone 10 Kilometer, 20 Kilometer weiter mache. Und das kann jeder, der jetzt hier gerade zuhört.
Sogar auch branchenfremd. Würde ich sagen, klar, wäre nicht schlecht, wenn man ein bisschen was mitbringt, schon mal ein bisschen Gastro-Erfahrung. Aber grundsätzlich kann man jeder dieses Business lernen. Und ja, das war, am Ende war das mir das Wichtigste, warum schreibe ich dieses Buch? Weil ich in diesem Hamsterrad schon mal gefangen war, meine Gesundheit darunter geleitet hat, ich gesehen habe, wie vielen anderen Gastronomen es ähnlich geht und dann aber doch den Sprung geschafft habe. Und irgendwann einmal, das ist wie so ein Flugzeug, keine Ahnung, am Anfang ist halt alles, du musst Vollgas geben, da musst du so viel tun, bis das Ding, so viel Kraft investieren, bis es auf eine Flughöhe ist. Aber wenn es mal auf eine Flughöhe ist, kannst du mal auf Autopilot klicken, dann kannst du mal umdrehen, kannst du mal einen Kaffee trinken, kannst du mal unterhalten, dann läuft es plötzlich. Ne? Und es läuft auch sehr, sehr gut. Also auch wenn ich nicht im Laden bin, mich vermisst da keiner mehr.
Du hast aber auch gute Leute, das spricht dann auch dafür. Ich durfte sie ja auch alle kennenlernen oder die meisten und die haben einen tollen Eindruck gemacht. Die wollen, die haben Spaß daran und das ist ein wertschätzendes Miteinander. Und deswegen, wenn man solche Leute bei sich hat, um sich herum hat, dann ist die Chance, dass es funktioniert, wesentlich größer. Frage an dich, die ist nicht vorbereitet. Wie häufig machst du im Jahr Urlaub? Also kannst du ganz normal Urlaub machen im Jahr?
Ja. Beispiel, wir waren ja gerade, kommen ja gerade von Mallorca zurück, wo meine Frau spontan Urlaub gebucht hat, weil sie einfach gemeint hat, hey, ein bisschen Sonne wäre noch gut, bevor jetzt der Herbst kommt. Dann sage ich, okay. Und guckt sie in meinen Kalender, gerade ein paar Tage nichts drinstehen, zack, ist schon gebucht. Mein Kalender ist mit meiner Frau komplett geteilt, also ist komplett transparent. Wir haben insgesamt 5 Leute Zugriff auf meinen Kalender. Die können auch Termine reinstellen, ausstellen und so weiter. Das finde ich auch super. Aber tatsächlich würde ich sagen, machen wir auch nicht öfters wie andere, vielleicht 2-mal im Jahr. Wir fahren gerne nach Österreich, klar, ist ja meine Hut quasi, dein Iserlohn ist mein Saalbach und dann geht es auch zum Skifahren. Mallorca ist simpel und einfach und ja, waren aber auch in Thailand mal und so weiter. Nee, aber am Ende tatsächlich auch nicht so viel mehr. Wir arbeiten schon sehr gern und machen lieber mal ganz kurz mal weg. Ja, so muss nicht lang sein, 3 Tage. Tut schon extrem gut, ja?
Das stimmt tatsächlich. Nächste Woche geht es bei mir in den Urlaub. Ich freue mich. Das glaubt mir kein Mensch, wie ich mich auf diesen Urlaub freue. Und ich glaube, also vom Gefühl gerade, da habe ich mich noch nie in meinem Leben so auf einen Urlaub gefreut wie gerade. Aber die letzten Wochen waren auch echt so ein bisschen stressig. Deswegen, das kommt wahrscheinlich daher. Also jeder, der jetzt hier gerade zuhört und sagt, okay, ich habe das Problem, ich muss ein bisschen zu viel arbeiten, würde gerne mir mehr Freiheiten, vielleicht ein bisschen mehr Freizeit gönnen, dann wäre es ja eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich gucke mir erstmal das Buch an, gucke, ob mir das gefällt, was er da erzählt und dann wäre es halt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe den nächsten Schritt, ich schaue mir mal bei GastroMotion, schaue mir das Programm an und dann kann man einen Schritt nach dem anderen gehen, erstmal ein bisschen schnuppern, ob es funktioniert mit dem Buch, ob die Chemie so stimmt. Und genauso nicht nur diejenigen, die sagen, okay, ich habe jetzt gerade ein Problem, sondern auch diejenigen, die sagen, okay, ich habe kein Problem eigentlich, aber es könnte noch ein bisschen besser sein. Ich möchte gerne meinen Laden ein bisschen besser aufstellen, Systeme schaffen, Prozesse, ja, könnte ich machen, möchte ich machen. Also ich möchte einfach meinen Laden skalieren, ausbauen, weitere Filialen. Also dann wäre es ja auch eine schöne Option zu sagen, ich lese mir erstmal das Buch durch, gucke, ob es passt und dann am Ende des Tages rufe ich den Rasmus mal an.
Genau, das ist der springende Punkt, ja. Ich merke, ganz viele haben Probleme mit ihrem eigenen Zeitmanagement. Das ist so die größte Baustelle, merke ich dann immer in den Gesprächen. Da hat man ja so ein Kennenlerngespräch, ist ja auch kostenlos. Dann labert man einfach mal eine Dreiviertelstunde über alles, was die so machen. Und man hört halt immer wieder raus, dass die meisten tatsächlich gefühlt im Nacken sehr viele unerledigte Dinge haben. Oder halt, es staut sich einfach im Hintergrund. Ah, ich müsste eigentlich im Büro noch und der Steuerberater will dies noch und eigentlich müsste ich noch Mitarbeitergespräche machen, Meetings machen und dies und dies und dies und so viele unerledigte Aufgaben, Projekte und man schleppt so alles gefühlt in seinem Unterbewusstsein mit sich und das drückt, ja, das drückt auf die Schultern, das drückt so auf
absolut
Körper, Geist, Unterbewusst, ne? man schläft dann doch auch nicht so gut und all diese Dinge. Und das weiß ich, ja, ich hatte das selber auch. Und da gibt's auch eine Methode, wie du das auf die Kette kriegst, dass du sagst, geil, das ist jetzt alles strukturiert, super, es gibt für alles einen Termin, das wird alles erledigt und so, und ich halte mich einfach dran und easy. Na, man muss halt erstmal dieses Gerüst und diesen TWM-Plan, so nennt man das, muss man erstmal bauen und das kann man hier auch lernen und dann eben auch gemeinsam umsetzen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Für mich sind das immer Tabs, geöffnete Tabs, wie beim Smartphone, die ich schließen muss. Egal, ob es jetzt ein Konflikt ist mit einem anderen Menschen, ein To-Do, irgendwas, wo ich sage, oh, das muss ich noch erledigen, die Spülmaschine aus. Also Spülmaschine ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber so manche Dinge, die auf der To-Do-Liste sind und das sind für mich Tabs. Und ich habe mir vorgenommen, weil ich auch irgendwann in der Situation war, dass ich irgendwo wie so ein Geist von links nach rechts, aber irgendwie habe ich nichts richtig angefasst, habe ich angefangen, okay, das sind alles Tabs, diese Tabs müssen alle geschlossen werden und wenn die Tabs geschlossen sind, dann hast du auch Fokus, um dich fokussiert auf eine Sache zu konzentrieren, dann die nächste, dann die nächste. Aber wenn du ständig diese Tabs in deinem Kopf aufgehen, dann wirst du irgendwann verrückt.
Ja, ganz großes Thema und ich weiß, da haben ganz viele Gastronomen ein Problem damit oder haben da eine Baustelle und ich sag's dir ehrlich, wenn du das selber nicht in den Griff kriegst, dann hol dir da Hilfe, unbedingt.
Ja, meine Lieben, wenn ihr mal wissen wolltet, wie ein Custom-GPT erstellt wird, so dass er auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist, dass er speziell auf euer Restaurant, euer Betrieb individuell aufgebaut ist, dann kann ich euch eine Sache mit ans Herz legen. Und zwar die Digitalisierungsausbildung Digital Professional mit TÜV-Zertifizierung, also mit einer Abschlussprüfung beim TÜV, die geht in die nächste Runde. Jetzt aktuell sind wir gerade mitten im Thema. Die erste Runde der Digitalisierungsausbildung läuft bereits. Aber wenn du Lust hast, mit dran teilzunehmen und solche Sachen kennenzulernen, wie zum Beispiel, wie baue ich mir so einen eigenen ChatGPT? Was mache ich mit dem EU-AI-Act? Ja, wie schule ich meine Mitarbeiter? Oder aber, wie prüfe ich, ob ein Digitalisierungsprojekt für mich überhaupt rentabel ist? Die nächste Runde geht los. Am 5. Januar 2026 melde dich jetzt schon mal an und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns Anfang des Jahres in der nächsten Runde der Ausbildung sehen. Bis dahin, mach es gut. Ciao, ciao. Ich habe es in der Anmoderation angeteasert. Da geht es ums Thema Mindestlohn. Soll auf 15 Euro steigen. Grundsätzlich finde ich das super, weil unsere Mitarbeiter arbeiten in der Regel an der untersten Lohngrenze. Deswegen finde ich es immer gut, wenn die dann auch per Gesetz mehr verdienen. Aber, und das muss über allem stehen, man muss es sich halt erstmal leisten können in irgendeiner Art und Weise. Weil wenn wir irgendwann nicht mehr wirtschaftlich arbeiten und uns das nicht mehr leisten können, dann müssen wir die Tür abschließen und dann hat keiner mehr was von. Deswegen muss man sich das leisten können. Und wie bereitest du dein Unternehmen auf diese Mindestlohnsteigerung vor? Hast du da konkrete Pläne, Ideen?
Ja, es ist ja nichts Neues, ne, dass der Mindestlohn steigt. Ne? Das ist ja, wir haben ja den Prozess jetzt schon ein paar Jahre durch und das gehört einfach dazu und es muss auch dazu gehören, weil guck mal ganz ehrlich, also jeder von uns, ne, also auch wenn ich jetzt Unternehmer bin und sage, ja, jetzt läuft es ganz gut, wir gucken trotzdem. Ne? Also meine Frau sagt schon immer, Schatz, hast du mal gesehen, ne? Unser Haushaltsbudget, ja, also wir legen immer zusammen und damit müssen wir halt einen Monat auskommen und damit muss der Kühlschrank gefüllt werden. Und dann sei das doch nicht normal. Ey, was ist los? Mit 100 Euro scheint es anscheinend nicht mehr möglich zu sein, ordentlich einkaufen zu gehen und den Kühlschrank voll zu machen. Ist doch nicht normal. Und dann habe ich gesagt, und jetzt stell dir vor, der Lohn wird nicht steigen. Die Leute kommen nicht über die Runden. Also er muss auf jeden Fall steigen und 15 Euro ist auch absolut korrekt, also muss auch sein. Jetzt geht es natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es ist jetzt, glaube ich, Step 1, 26 geht es mal auf 13,90. Also jetzt haben wir 12,80, jetzt auf 13,90, also 1,10 Euro mehr. Das ist schon ein großer Sprung, ja, das wird man definitiv spüren. Und dann geht es ja nochmal weiter, ein Jahr später auf 14,60 und dann irgendwann soll es 15 sein, ja. So, ist halt so. Es ist ja nicht so, okay, das ist von heute auf morgen, von 12,80 auf 15. Das wäre ein bisschen zu krass. Aber es ist wieder machbar. Ja? Jetzt ist nur ein Haken an der Nummer, den viele nicht verstehen. Und ich weiß, ich wurde auch schon mal kritisiert, weil ich es gesagt habe, wir zahlen nur Mindestlohn. damit habe ich aber nicht den Festangestellten gemeint, sondern bei uns arbeiten halt vorwiegend Schüler und Studenten. Ganz viele, also ich würde sagen fast 80% unserer Leute sind Quereinsteiger. Ja, die sagen einfach, hey, ich studiere jetzt hier in Bamberg, cool, hey, ich will Party machen, lass mal ein bisschen Geld verdienen, wo könnte ich machen? Oh, Basecoffee ist cool, geh zu Basecoffee. Ja, sag ich, passt, auf geht's, hast du schon mal was gemacht? Nee, noch nie. Sag ich, alles klar, darf man mit Mindestlohn. Ist denen auch völlig Hupe, ja, weil die wissen, Punkt 1 ist eh netto. Also Minijobber kriegen das ja netto. Ne? Also du musst ja mit 13 Euro, also das ist mit 12,80, wir runden immer auf 13 Euro. Das heißt, bis ein anderer Festangestellter 13 Euro netto unterm Strich rauskriegt, dann weiß er erstmal, was der brutto verdienen muss. Und der einsteigt, der hat schon mal 13 Euro Cash. So, oh cool, hab 6 Stunden gearbeitet. Da habe ich ja schon mal, habe ich schon mal 78 Euro Cash. Also nicht Cash in Bar, aber er hat es halt netto, ja. Und dann, und das vergessen ja auch viele, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Trinkgeld die machen. Die lachen am Ende jeden Restaurantleiter aus. Die sagen immer, boah, der hat die ganze Verantwortung, der muss sich um alles kümmern. Ich mache hier meine Schicht, mache hier schön ein paar tausend Euro Umsatz heute und dann gehe ich wieder nach Hause und lacht doch alle aus. Also das ist für die schon geiles Geld, ne? Und die bewerben sich auch ohne Ende, wir haben da keinen Stress damit, ne? Und dann habe ich gemerkt, so, Moment mal, jetzt steigt bei denen nochmal der Mindestlohn. Also dass Minijobber, Schüler, Studenten, die zum allerersten Mal einsteigen, überhaupt ins Berufsleben, so null Erfahrung haben, wie rechtfertigst du jetzt gegenüber einem gelernten Koch, du Markus bewirbst dich, ich habe Bock hier Koch zu werden oder Küchenchef zu werden, ich habe hier eine Ausbildung abgeschlossen, ich würde auch gern so 14, 15 Euro netto haben. Also du kommst ja vielleicht mit der netten Vorstellung. Und dann sagen, Moment mal, dann müssen wir ja irgendwie 25 zahlen. Oh, jetzt wird's aber spannend, ne? Und das ist hier der krasse Sprung zwischen, man versteht nicht, man hätte vielleicht sagen sollen, hey, unbedingt Mindestlohn erhöhen auf 15, 16 Euro, ist völlig egal. Aber vielleicht nicht beim Minijobber, weil bei dem ist es schon netto. Da zahlt ja der Arbeitgeber nochmal 32% Lohnnebenkosten auf den Mindestlohn drauf. Da übernimmt ja der Arbeitgeber die kompletten Lohnnebenkosten. Und das wurde hier leider nicht erwähnt oder wurde bei der Politik noch nicht so im Detail berücksichtigt. Man hat einfach pauschal gesagt, okay, Mindestlohnerhöhung, alles klar. Und dann gesagt so, okay, ist halt so. Aber wir bleiben trotzdem bei dem Minijobber-Modell, weil es macht uns flexibel und wir finden immer Leute, wir brauchen die auch und wir haben halt solche Schwankungen. Ne? Da hast du einen Samstag, da machst du 12.000 und dann hast du wieder einen Montag, da machst du nur noch 2.000. Wieso ist denn das Ausgleichen mit nur Festangestellten? Geht sich halt auch nicht aus. Also musst du Minijobber wohl oder übel mit einstellen, die halt am Wochenende auch Bock haben, Gas zu geben und Geld zu verdienen. Ne? Das meinte ich damit. Ja, es ist halt, ja, und ich weiß, da war ich so im YouTube-Video und da haben die mich dann so, oh, der zahlt nur Mindestlohn. Ja, Leute, ihr wisst aber auch, dass das schon netto ist bei denen. Ne? Also die haben schon 13 netto und lachen sich noch ins Fäustchen, wenn du wüsstest, was die trinken. Aber das verdient hier keine Ahnung, das, egal welche Branche du nimmst, also nimm irgendeine andere Branche, die kommen nicht auf den Stundenlohn, also die gehen nicht mit so viel Cash raus. Und das sind auch die bei den Partys sich auch eine Runde leisten können, weil die.
Ja, die anderen ein. Ja. aber hast du jetzt, also ich meine, das mit dem Mindestlohn, okay, wir können uns jetzt schon mal, wir haben das im Blick, wir können uns darauf vorbereiten. Hast du jetzt schon mit deinem Team zusammen konkrete Maßnahmen überlegt, die ihr jetzt erarbeitet und dann umsetzt, weil am Ende des Tages wird es auch an eurem Geldbeutel kratzen und die Marge reduzieren. Also macht ihr da was jetzt schon oder in Zukunft?
Tatsächlich ist es ja so, Gott sei Dank oder wen auch immer sei Dank oder vielleicht auch Politik und ein paar, die es wirklich angetrieben haben, unter anderem auch Kemal Üres zum Beispiel, der da sehr, sehr stark auch mit angeschoben hat. Die 7% kommen auf Speisen. Wir sind sehr speisenlastig. Das heißt, es wird uns sehr gut tun. Ja? Wir haben dann plötzlich netto Umsatz 12% mehr übrig bei den Essen, bei den Getränken nicht. Ja? Aber bei den Essen bleiben 12% mehr übrig. So, das ist der erste Punkt, wo du sagst so, oh yes, dadurch schaffen wir wieder die Personalkosten leichter, weil die Vorgabe ist halt trotzdem streng. Ne? Du weißt ja selber, du hast gerade vorher gesagt, es kann 3% überbleiben, es kann 5% überbleiben. Ne? Und jetzt 12% mehr bei Speisen überbleibt, freuen sich erstmal. Aber auf der anderen Seite erhöhen wir jetzt den Lohn um 10%. Das heißt, okay, dann bleibt es ja doch nicht über. Das heißt, das wird sich beidseitig auffangen. Okay, wir geben den Mindestlohn hoch. Super, muss auch so sein. Auf der anderen Seite geht die Mehrwertsteuer beim Essen runter. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr netto, oder wir haben 12% netto mehr beim Essen übrig. Das wird sich dann wieder auffangen. Am Ende ist die Vorgabe wieder die gleiche, ist immer eine prozentuale Vorgabe. Das muss einfach überleben, das musst du auch schaffen. Und diesmal wollen wir es eben auch schaffen ohne Preiserhöhung. Wir wollen das jetzt nicht, weil das kannst du auch nicht erklären, dass du den Gästen dann wieder sagst, ja, wir gehen runter mit der Mehrwertsteuer, aber die Preise erhöhen wir. Das passt ja auch nicht. Da erklären dich ja alle für verrückt. Das heißt, die Mehrwertsteuersenkung ist dazu da, um die Löhne zu erhöhen. Sagen wir es einfach, wie es ist.
Ja, aber das ist ja dann auch nur der erste Schritt, ich sag mal, die erste Erhöhung, die dann auf uns zukommt oder auf alle Gastgeber, Gastgeberinnen zukommt. Und dann muss man sich ja überlegen, weil wenn wir dann ein Jahr später, dann gibt es ja die nächste Staffelung, wo es dann der Lohn wieder erhöht wird, auch gut. Aber dann müssen wir uns ja wieder was überlegen, weil dann nochmal die Preise erhöhen. Die Menschen draußen, die verstehen das ja gar nicht, dass wir mit diesen 7% vielleicht die erste Staffelung auffangen konnten. Aber wenn wir dann 2027 anfangen, die Preise für Getränke und Essen zu erhöhen, dann packen die sich alle an den Kopf und sagen, habt ihr sie nicht mehr alle? Und ihr habt doch gerade erst hier Umsatzsteuervergünstigung bekommen aufs Essen. Warum steigen die Preise jetzt wieder? Also das wird keiner erklären können. Deswegen müssen wir, denke ich, heute und im nächsten Jahr uns schon Dinge überlegen, wie wir das irgendwie auffangen können, ohne Preise zu erhöhen. Also ist meine Ansicht.
Am Ende wird es so ausgehen, die Nummer, da braucht man, glaube ich, auch gar nichts schönreden. Es werden Preise erhöht, vielleicht nicht bei den Speisen, ja, weil du sagst, hey, jetzt habt ihr 12% gerade mehr übrig bei den Speisen, jetzt hört doch mal auf. Ja, okay, versteht man. Aber bei den Getränken und eben mit dem Mindestlohn steigen, werden langfristig auch die Getränkepreise wiederum steigen. Das siehst du ja schon beim Oktoberfest jedes Jahr, der Maßindex, wie der jedes Jahr steigt, dann denkst du ja, und das zahlen die Leute, guck dir jedes Jahr die Oktoberfestzahlen an, die steigen jedes Jahr, machen jedes Jahr einen neuen Rekord. Und dann sagst du so, ja, aber trinken die Leute dann noch so viel? Ich glaube, es werden weniger Alkohol trinken. Das hört man überall quer durch die Branche. Ja. Kaffee läuft nach wie vor sehr gut. Aber auch, das wissen wir alle, wie man über die Preise bei Starbucks schimpft und so weiter. Ja. Und da musst du halt wirklich aufpassen, was liefere ich. Ne. Und auch unterscheiden, ist es ein Selbstbedienungsladen oder bin ich in einem Vollbedienungsrestaurant? Weil es ist ein Unterschied, ob ich reingehe, wow, reservierter Tisch, da kommt jemand, der platziert mich, kümmert sich den ganzen Abend um mich, die Person muss ich auch bezahlen. Oder es ist einfach ein Coffeeshop, wo ich reingehe, mir am Tresen einen Kaffee hole, wie, sag jetzt mal, Lab Coffee für 2,50 und mein Cappuccino hole. Ja, da ist auch kein Personal da, das sich um dich kümmert, da ist auch kein intensiver Ladenbau. Aber wenn du natürlich ein schönes Restaurant hast, jemand, der ein Reservierungsprogramm hat, dir vielleicht sogar Blumen, Luftballons, eine Flasche Sekt, all das organisieren kann, dass du einen schönen Abend hast oder einen schönen Tag hast, dann zahlst du auch für die Aufenthaltsqualität. Und das sind diese zwei Paar Schuhe. Man kann nicht einfach sagen, ja, ein Cappuccino kostet 2,50, wieso kostet er bei dir 3,50? Ah, guck dich mal kurz um, hallo, und ich bediene dich. Weißt du? Wir haben echtes Porzellan, wir machen das und so. Weißt du? Und das ist der feine Unterschied. Also es kommt immer darauf an, wo bist du, was für eine Lage hast du, und was bietest du an? Und da ist es so. Es gibt auch Pizzen Margherita, die kosten irgendwo 7 Euro. Oder es gibt aber auch Pizzen Margherita, die kosten 15 Euro. Ist wieder die Frage, wo?
Genau, ja.
Und welche Qualität? Da müssen wir auch mal vielleicht manchmal ein bisschen tiefer schauen. Ich habe oft so den Schock, wie Kaffee einfach getrunken wird, ohne auf die Qualität zu achten. Und mir geht es ganz häufig so, ich trinke dann irgendwo oder du wirst gefragt, willst du einen Kaffee und trinkst und denkst, ach du lieber Himmel, wie schmeckt der denn? Das ist aber anscheinend so viel egal. Ne?
Ja, da könnten wir jetzt, ich glaube, noch 10 Sachen offen machen, weil ihr habt ja auch eure eigene Rösterei. Das heißt, die Qualität ist ja da auf jeden Fall schon mal gegeben und ihr habt das selbst in der Hand, eine gute Qualität zu liefern. Aber ich finde das ganz richtig, was du jetzt gesagt hast. Man darf nicht Kaffee mit Kaffee vergleichen oder Pizza mit Pizza. Man muss da immer genau drauf schauen als Gast, muss das Verständnis dafür haben. Und ja, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dass jetzt hier einige zuhören, die sagen, ja, stimmt, was die beiden da sagen. Nächstes Jahr kriege ich das noch mit der Steuervergünstigung hin, aber danach das Jahr wird schwierig. Ich sollte jetzt schon mal überlegen, was könnte ich mir dann überlegen fürs übernächste Jahr, damit ich meine Leute bezahlen kann, die Preise nicht zwingend erhöhen muss, damit mir kein Vogel gezeigt wird und so weiter. Ich hoffe, da haben wir eine Sensibilität heute für geschaffen. Ich glaube schon. Jetzt haben wir tatsächlich schon einige Minuten auf dem Tacho. An der Stelle würde ich mich schon mal von euch da draußen verabschieden. Ich bedanke mich, dass ihr alle mit dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt und würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Woche auch wieder mit dabei seid. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ganz lieben Dank, Rasmus, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein ganz tolles Gespräch und freue mich auf die nächsten Gespräche. Und jetzt ja, würde ich sagen, ciao, Rasmus. Du bist mein Gast im Küchenhelden-Podcast und mein Gast im Küchenhelden-Podcast darf den Podcast auch immer abschließen. Und deswegen schalte ich mich jetzt raus und sag einfach mal ciao. Macht es gut. Ciao, ciao.
Super, Markus. Herzlichen Dank, dass ich Gast sein durfte bei dir im Küchenhelden-Podcast. Nach all diesen Jahren haben wir es endlich geschafft. Darauf bin ich auch sehr stolz. Ich bin gespannt darauf, wie es den Zuhörern gefällt. Ich schicke dir, das haben wir gestern vergessen, ich wollte dir ein Buch geben. Ne? Dafür hast du einen Schlüsselanhänger gekriegt. Jetzt kriegst du ein Buch. Ich schicke dir das Buch eben auch raus. Und für alle, die es noch nicht haben oder so, einen Link rein. Ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss.
Alles klar. Danke, Rasmus. Ciao.